Herzlich willkommen zu Ein guter Zug, der Metrans Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Metrans Podcast. Wir sind hier im Hamburger Hafen und ich bin Jacek und neben mir sitzt Steffi.
Hallo.
Und zu Gast haben wir heute Thorsten aus der Loktechnik. Hallo Thorsten.
Hallo Steffi, hallo Jacek. Freut mich, bei euch zu sein.
Wir freuen uns über deinen Besuch, denn jetzt bewegen wir uns wirklich ganz nah an der Eisenbahn. Wir spazieren praktisch am Gleis längs und es geht um Lokomotiven heute, denn du bist Teamleiter der Loktechnik, ist das richtig?
Vom Lokflottenmanagement, richtig, genau.
Ich habe unter Loktechnik mir immer Männer vorgestellt in schwarzen Anzügen, die mit Werkzeugkästen um Lokschuppen herumlaufen. Magst du uns kurz erzählen, was unsere Loktechnik macht?
Ja, die Loktechnik ist im Prinzip, so wie du sie beschrieben hast, gibt es sie noch in kleinen Bereichen. Aber durch die moderne Technik hat sich das mittlerweile dahin gewandelt, dass auch die Kollegen in den Werkstätten schon mit sauberen Klamotten rumlaufen, mit ihrem Laptop zur Lokomotive gehen und dort entsprechend dann gewisse Tätigkeiten an den Fahrzeugen ausüben. Und wir hier im Lokmanagement mit meinen Kollegen zusammen kümmern uns einfach gesagt darum, dass die Ressource Lokomotive dem Betrieb zur Verfügung steht. Dass der Betrieb quasi einwandfrei funktioniert. Und dazu gehören natürlich Lokomotiven und auch Waggons, dass man die Ware von A nach B befördern kann.
Wir haben moderne Lokomotiven im Fuhrpark, das weiß man, diese silberglänzenden. Wir haben aber auch Lokomotiven im Fuhrpark, die ein bisschen älter sind, aber gerade dadurch das Eisenbahnerherz höher schlagen lassen. Und deswegen wollte ich auf die Baureihe 140 zu sprechen kommen. Eine leichte Universallok oder Personenzuglok auch früher gewesen, auch im Wendezugbetrieb. Und die benutzen wir bis heute. Magst du uns kurz was zu der Baureihe 140 sagen, die ja nicht mit einem Laptop ausgelesen wird, oder?
Das ist absolut korrekt. Die Lokomotive ist halt noch eine alte, konventionelle Lokomotive. Sie hat halt noch einen klassischen Transformator drin und entsprechend klassische Fahrmotoren. Das sind noch Gleichstromfahrmotoren mit Kollektoren. Und entsprechend müssen die noch mit Relais geschaltet werden und Schaltwerken innerhalb der Lokomotive, wo noch wirklich klassische mechanische Technik in der Lokomotive sich befindet. Wo auch der Lokführer entsprechend sehr stark gefordert wird, gewisse Sachen zu berücksichtigen und zu machen, weil dort die Technik den Lokführer noch recht wenig unterstützt. Es gibt Sicherheitseinrichtungen, gar kein Problem, damit die Lokomotive sich selber schützt. Aber wenn der liebe Lokführer gewisse Sachen nicht beachtet, könnte er diese Lokomotive halt entsprechend auch stark beschädigen. Bis hin zum Ausfall der Lokomotive durch sein Fehlverhalten. Von daher ist diese Lokomotive noch ziemlich sensibel. Und salopp sagt man, sie schützt sich nicht in allen Bereichen selbst. Wie eine moderne computergesteuerte Lokomotive zum Beispiel.
Was auch den Vorteil sicherlich hat, dass es nicht so viele Fehlermeldungen gibt.
Da hast du absolut recht. Diese Lokomotive gibt nämlich gar keine Fehlermeldung, weil es gibt keinen Computer, der Fehler und Störungen registriert. Das muss der Lokführer selber erkennen.
Aber welche Stimme sagt denn hier Sicherheitsfahrschalter?
Hat die Lokomotive gar nicht.
Also dann piept es oder piept es gar nicht oder geht die dann gleich in die Bremsen?
Nein, da hast du recht. Erst kommt ein Leuchtmelder, auf den der Lokführer reagieren kann und seine Tasten oder Schalter bedient. Wenn er das nicht tut, dann kommt ein Summer und nachdem der Summer ertönt und der Lokführer immer noch nicht reagiert hat, dann wird eine Zwangsbremsung eingeleitet und der Zug kommt sicher selbstständig zum Stillstand.
Bei den modernen Lokomotiven, das wissen unsere Zuhörer vielleicht nicht, gibt es eine Computerstimme, die meistens weiblich ist und das ist eine sehr unfreundliche Stimme, die dann Sifa! Sifa! Dann immer wieder sagt, bis man reagiert hat.
Ja, eine solche Sicherheitsfahreinrichtung, was die SIFA in Kurzform bedeutet, ist auf allen Fahrzeugen vorhanden. Es sei denn, es handelt sich um wirklich kleinen Lokomotiven. Da ist so etwas nicht verbaut. Aber die Lokomotiven, die so im regulären Vertrieb sind, sind alle mit dieser Sicherheitsfahrschaltung ausgerüstet. Sei es Rangierlok oder Streckenlok, sie ist vorhanden, weil diese Sicherheitsfahreinrichtung, SIFA, überwacht die Dienstfähigkeit des Triebfahrzeugführers. Und wenn der Triebfahrzeugführer jetzt beispielsweise dienstunfähig wird während seines Dienstes und das Fahrzeug fährt, würde es ja im Ernstfall niemand mitbekommen und der Zug würde führerlos wie so ein Geisterzug über die Schienen fahren. In Hollywood wird sowas immer sehr gerne gezeigt. Aber die Realität sieht zum Glück anders aus.
Wie lange dauert das denn, bis so ein Zug, also so eine Lokomotive merkt, da reagiert jetzt keiner mehr?
Die Lokomotive erkennt das innerhalb von 30 Sekunden. Weil der Lokführer ist ja angehalten, während der Bewegung der Lokomotive, also sprich während der Fahrt, alle 30 Sekunden oder wie er selber möchte, im Rhythmus eine Taste zu bedienen. Entweder den Fuß die ganze Zeit drauf zu lassen oder mal loszulassen, wie auch immer der Lokführer es möchte. Die Lokführer sprechen davon, wir treten die Nähmaschine. Weil wenn man sich so an ganz früher erinnert, gab es ja vielleicht bei Oma und Opa noch so eine handbetriebene oder fußbetriebene Nähmaschine. Und so eine Taste hat der Lokführer auch unten im Fußraum. Und da hat er seine Füße drauf und tritt die entsprechend dann immer. Man unkt. Alte Lokführer hat man wohl am Tresen gesehen in der Kneipe und die haben immer den Fuß bewegt.
Ja.
Also das ist dann schon in den Automatismus bei alten Lokführern übergegangen.
Das ist dann die freundliche Stimme, die dann, also bei den modernen Loks, die dann sagt, sie fahren.
Richtig,
und dann genau. Gibt es noch eine andere, das ist mein Lieblings, nämlich Zugbeeinflussung. Und gibt es da einen Unterschied? Weil Zugbeeinflussung ist doch, wenn man an einem Signal vorbeifährt, ohne darauf zu reagieren, richtig?
Nicht ganz. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Wenn der Lokführer nämlich reagiert hat und die sogenannte Wachsamkeitstaste bedient hat, dann gibt es die Sprachausgabe Zugbeeinflussung bei diesen modernen computergesteuerten Lokomotiven.
Ja.
Bei älteren Lokomotiven gibt es halt einfach nur einen Summerton, der dem Lokführer sagt, ja, du hast die Taste bedient, so als kleine Bestätigung. Und diese Taste muss der Lokführer eben halt bedienen, um der Loktechnik zu zeigen, er hat das negative Signal wahrgenommen und reagiert jetzt.
Ja.
Weil würde er beispielsweise ein Vorsignal, was so 1000 Meter im Bremswegabstand vor einem Hauptsignal steht, damit der Zug sicher zum Stehen kommt, wenn er in diesem Vorsignal diese Wachsamkeitstaste nicht bedient, würde der Zug innerhalb von 4 Sekunden zwangsgebremst werden durch diese Zugbeeinflussung.
Und das ist aber nicht die gleiche Taste wie für den Sicherheitsfahrschalter, oder?
Nee, genau. Das sind zwei verschiedene Systeme. Die Wachsamkeitstaste gibt es nur einmal auf dem Führerstand.
Ja.
Und die sogenannte SIFA-Taste, da gibt es diverse auf dem Führerstand. Ja. So in der Regel sind es 3 oder 4 Stück.
Genau, an den Fenstern, falls er irgendwie rausgucken muss und so, ne?
Richtig, genau.
Kein Wunder, dass da so viele Knöpfe sind auf der Lok, wenn es überall leuchtet und blinkt.
Wobei du gerade sagst, Seitenfahrschalter ist ein Thema, haben die modernen Elektrolokomotiven. Dort ist denn auch ein Wachsamkeitstaster verbaut.
Ja. Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass sowohl ältere Lokomotiven als auch die allermodernsten Mehrsystemlokomotiven immer noch mit Sand befüllt werden. Und Sand war für mich etwas, was eindeutig zu Dampflokomotiven gehörte und so. Und als ich dann den Eisenbahnbetrieb aus der Nähe kennengelernt habe, war das für mich sehr spannend. Und ich würde gerne dich bitten, dass du unseren Zuhörern kurz erklärst, was das mit dem Besanden der E-Lokomotiven auf sich hat. Und wie es funktioniert vor allem, denn wir haben ja keinen Besandungsturm irgendwie auf dem Gelände oder so.
Ja, das ist im Prinzip dieselbe Technologie wie auch zu Anfangszeiten der Eisenbahn. Und zwar wird der Sand dafür benötigt, um den Reibwert zwischen Rad und Schiene zu erhöhen. Wir haben bei der Eisenbahn ja das Phänomen, dass wir Stahlräder und Stahlschienen haben. Und damit müssen wir die Kräfte zwischen Stahl und Stahl übertragen. Dieser Reibwert zwischen Stahl und Stahl ist sehr gering. Man sagt, so in der Regel ist der Reibwert bei 0,19. Das ist schon ein sehr guter Reibwert.
Darf ich kurz fragen, 0,19 was? Also welche Maßeinheit wird dann genommen beim Reibwert?
Das ist ein Verhältnis, was man an Kraft übertragen kann in dieser Verbindung zwischen Stahl auf Stahl.
Ja. Gibt es Probleme bei den Lokomotiven mit der Witterung? Also müssen wir bei Glatteis vorsichtiger fahren?
Ja, vorausschauender, weil sich dann eben halt dieser Reibwert von 0,19 ganz weit nach unten orientiert. Man kann im Endeffekt sagen, die Eisenbahn fährt im Verhältnis zum Auto ständig auf Glatteis.
Ja.
So ist es im Groben und Ganzen.
Und wiegt dabei ja 50 Mal so viel wie ein LKW.
Richtig, genau. Aber der Vorteil von diesem geringen Reibwert ist ja aber auch die Rollverluste. Deswegen ist das Rad-Schiene-System ja entsprechend wirtschaftlich und gut geeignet für hohe Lasten mit diesem geringen Rollwiderstand.
Und eindeutig umweltfreundlicher, denn es braucht keine 50 LKWs, die 50 Container von A nach B fahren.
Richtig, genau. Selbst wenn man mit dem LKW entsprechend die 50 Container dann ankuppeln würde bei einem LKW, wäre der Rollwiderstand entsprechend so hoch, dass der LKW wesentlich mehr Energie verbrauchen würde als ein entsprechender Zug auf derselben Relation.
Gut, jetzt wollen wir uns mal nicht selbst loben.
Nee, aber mal was anderes. Ihr sagt ja, wir haben ja so viele verschiedene Baureihen, gerade auch die älteren Baureihen. Macht das denn so viel Unterschied? Kann dann so eine alte Baureihe zum Beispiel mehr wegziehen als eine modernere? Sollte jetzt nicht so sein, aber ich sage jetzt mal, es muss ja einen Grund geben, warum man trotzdem noch die alten Baureihen dafür verwendet, für bestimmte Züge.
Da gibt es unterschiedliche Herangehensweise, warum, wieso, weshalb man diese alte Lokomotive auch beim Metrans noch einsetzt. Auf der einen Seite sind es wirtschaftliche Belange. Ganz salopp gesagt, die Lokomotive ist in der Wirtschaftlichkeit entsprechend in der Anmietung preiswerter als eine moderne Drehstromlokomotive. Das ist das eine. Und das andere ist eben halt, für diesen Einsatzzweck, wofür wir diese Lokomotive benötigen, ist sie gut geeignet. Sei es wirtschaftlich und auch technisch.
Da grätsche ich mal kurz dazwischen. Der Einsatzzweck der leichten Mehrzwecklokomotiven der Baureihe 140 bei uns bei der Metrans ist der Berlin-Verkehr und der Leipzig-Verkehr. Das heißt, wir bleiben im Großen und Ganzen mit den 140ern in der norddeutschen Tiefebene. Und deswegen geht's. Und wenn mal angenommen, wir müssen mal in die Berge, nach München oder Nürnberg, da würde es nicht gehen?
Doch, wäre auch realisierbar. Dann haben die Lokomotiven eine entsprechende Vielfachsteuerung und wir können zwei Lokomotiven zusammenkuppeln, um die doppelte Zugkraft zu erhalten, hätten aber natürlich den doppelten Aufwand im Verhältnis zu einer Drehstromlokomotive und würden in unserem Verkehr entsprechend mehr Zuglänge haben, was das Netz hier in der Regel auch nicht zulässt. Züge sind ja auf der Strecke für eine gewisse Länge kalkuliert und berechnet. Und wenn wir jetzt plötzlich zwei Lokomotiven statt einer davor spannen, fehlen uns mal eben plötzlich 16 Meter, weil wir eine Überlänge haben. Deswegen ja. Ist es eben halt sinnvoll, die alten 140er eher im Flachland einzusetzen, wo die Strecken von der Topografie, diese Verkehre und die Leistung der Lokomotive ausreichend ist. Und wenn es in die Berge geht, durch die deutschen Mittelgebirge und so, dass man da dann eben halt eine moderne Drehstromlok nimmt, die dann auch mit unseren Zuggewichten den Zug sicher von A nach B befördert. Aber wir wollten über den Sand eigentlich noch reden.
Stimmt. Und wir sind 140er, erzähl mal.
Wir sind nämlich total davon abgekommen. Ja. Das war nämlich eigentlich der Hauptgrund. Der Sand ist, wie gesagt, dazu da, diesen Reibwert zwischen Rad und Schiene zu erhöhen. Und das ist eben halt schon von Anfang an. Das wird bei Dampflokomotiven gemacht und auch bei diesen modernen Drehstromlokomotiven. Oder auch bei eben halt dieser 140er. Dieser Sand wird auf dem Fahrzeug mitgeführt in entsprechenden Sandbehälter, die sich im Fahrzeugbereich der Lokomotive befinden. Und dieser Sand ist trocken gelagert in einem wasserdichten Behälter und wird dann bei Bedarf mit Druckluft vom Lokführer oder von der automatischen Steuerung der Lokomotive mit Druckluft dann vor die Räder gesprüht. Und zwischen Rad und Schiene werden diese Sandkörner dann zerrieben und dadurch wird dieser Reibwert erhöht. Und damit ist der Zug in der Lage, entsprechend sicher bei einer Bremsung zum Stillstand zu kommen, ohne dass die Räder ins Gleiten geraten. Denn durch Gleiten, kennen wir alle vom Straßenverkehr, verlängert sich der Anhalteweg und dementsprechend wollen wir das bei der Eisenbahn auch nicht und streuen Sand auf die Schienen, damit wir sicher bei allen Witterungslagen vom Signal zum Stillstand kommen.
Du hast ja eine Loktechnik eben auch unter anderem mit, ich sag mal, Werkstattterminen oder selber auch kleinen Reparaturen zu tun. Wie beurteilst du das? Ist eher so eine alte Baureihe mehr anfällig? Oder wie man ja auch mal kennt von den neueren Baureihen, die haben ja immer so viele Kinderkrankheiten, wie man das ja so ein bisschen Eisenbahn Jargon sagt. Also wie ist das eher? Was empfindest du mehr? Ist es eher so die ältere, die langsam pflegebedürftig wird oder eher die neueren, die noch, so Kleinigkeiten mehr haben, was man eher mal reparieren müsste immer?
Ja, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Du hast natürlich entsprechend die Einsatzgebiete der Fahrzeuge und entsprechend die Laufleistungen dazu. Wenn du das natürlich auf die Laufleistung runterbrichst, ist natürlich eine ältere Lok entsprechend anfälliger, weil sie auch einfach öfters gewartet werden müssen. Aufgrund, ich sehe es mal bei der 140er, der konventionellen Antriebstechnik der Fahrmotoren. Wir haben beispielsweise bei der Baureihe 140 diesen klassischen Kollektor-Fahrmotor, wo entsprechend die Spannung in den Motor über Kohlen, über einen Anker übertragen werden. Und diese Kohlen verschleißen natürlich durch den Betrieb der Lokomotive. Und dadurch muss das Fahrzeug öfters in die Werkstatt, hat einen kürzeren Wartungsintervall als eine moderne Drehstromlokomotive, wo wir eben halt diese Kollektorkuhlen nicht mehr haben, weil wir halt einen modernen, klassischen, asynchronen Drehstromfahrmotor haben. Da wird nichts an Spannung mit Kuhlen übertragen, das erfolgt durch Induktion. Deswegen haben wir da verschiedene Wartungsintervalle und da sind die modernen Lokomotiven definitiv schon etwas wartungsfreundlicher. Aber bei den modernen Lokomotiven haben wir moderne Techniken drauf, viel Sensorik, um eben halt das Fahrzeug selbst zu schützen, auch vor Fehlbedienung der Personale. Und diese Sensorik ist immer so eine Sache für sich. Wenn sie funktioniert, ist sie schön, hundertprozentig. Aber jeder Sensor, und wenn es beispielsweise nur ein Rauchmelder ist, der kann so eine Fahrt schon zur Hölle machen. Wenn der Kollege ständig die Meldung kriegt, Rauch im Fahrzeug, und es ist gar kein Rauch, nur weil der Rauchmelder meint, er müsste jetzt mal sagen, ich habe hier Rauch detektiert, der aber gar nicht da ist. Also es ist zweifelhaft. Es hat alles seine Tücken, seine Vorteile, seine Nachteile. Bei den alten Loks wird eher zur Herausforderung, noch Ersatzteile zu bekommen. Weil so nach 40 Jahren oder noch länger Einsatzgebiet, Einsatz
von diesen, 60 jetzt schon, ne?
Bei 140er schon, genau. Da wird es schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Aber auch dort hilft uns zum Teil die moderne 3D-Technik. Es wird nämlich schon zum Teil angefangen, Ersatzteile am 3D-Drucker nachzuproduzieren. Mhm. Was man halt hätte früher im klassischen Zerspanungsbetrieb machen müssen, fängt man heutzutage an, mit einem 3D-Drucker zu produzieren.
Ja, die ist natürlich noch schlecht bei Metallen und so, ne?
Nee, auch dort.
Auch Metalle werden schon auch 3D gedruckt?
Metalle werden 3D gedruckt und die sind entsprechend, selbst im Flugzeugbau findest du titangedruckte Gegenstände, die irgendwelche Sachen im Flugzeugbau halten, fixieren, wie auch immer.
Na gut, aber Flugzeuge haben nicht den Vorteil, dass sie 50 Container quer durch die Republik fahren können. Ich wollte noch mal kurz etwas zu unserem Fahrzeugeinsatz sagen. Das mit der 140er, mit der älteren Baureihe, das haben wir ja schon gesagt. Die ist eher in Norddeutschland unterwegs, beziehungsweise im Flachland. Dann haben wir die Baureihe 386, davon haben wir die meisten Lokomotiven. Die werden international geplant, sprich von Prag aus. Wie viel haben wir eigentlich davon, weiß man? Wie viele Lokomotiven hat die Metrans insgesamt?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, von den sogenannten Trax-Lokomotiven der Baureihe 386 haben wir 40 Stück.
Ja.
Das ist ja die in Deutschland bekannte Baureihe 186, Mehrsystem-Lokomotive. Und wir haben 30 Vectron-Lokomotiven von der Baureihe 193. Die heißen bei Metrans eben halt 383, weil das sind Fahrzeuge, die in Tschechien eingestellt und registriert sind. Und die Tschechen haben halt ein Nummernsystem, wo E-Lokomotiven 300er Nummern haben. Und in Deutschland haben eben halt E-Lokomotiven 100er Nummern. Und das ist der einzigste Unterschied.
Und nochmal ergänzend, Dampflokomotiven haben eine 0 davor und Verbrennungsfahrzeuge haben eine 2 davor. Aber der versierte Eisenbahnkenner wusste das natürlich schon vorher.
Das ist korrekt.
Dann haben wir die Baureihe 187 mit der Last Mile. Da würde ich dich bitten, dass du uns kurz was erklärst dazu. Und denn bei uns wird diese Lok ausschließlich im Verkehr nach Frankfurt bzw. nach Gernsheim gefahren. Und ich weiß, da ist ein Dieselmotor drin. Wie stark ist dieser Dieselmotor und kann man damit eigentlich auch normal fahren oder kann man damit höchstens mit 25 km/h rangieren? Sag doch mal.
Ja, das ist eine ganz interessante Technik, diese sogenannte 187 Last Mile. Diese Lokomotive haben wir in unseren Metrans-Verkehren angemietet und fahren mit der entsprechend, wie du gesagt hast, die Verkehre nach Gernsheim. Die Besonderheit ist eben halt dieser Dieselmotor, damit eben halt eine elektrische Lokomotive den Zug auch bis ans Ziel fahren kann. Damit man halt für die letzte Meile nicht noch eine Diesellokomotive braucht für den Abschnitt, wo keine Oberleitung sich befindet. Weil eine E-Lokomotive braucht ja die Oberleitung, wo die 15.000 Volt herkommen zum Fahren. Und da hat sich dann die Hersteller der Eisenbahnindustrie mal Gedanken gemacht, was braucht denn so die Eisenbahnwelt? Und da ist die Firma Bombardier auf die Idee gekommen, wir bauen in die Baureihe 187 mal so einen kleinen Dieselgenerator ein.
Wie klein ist denn der Dieselgenerator?
Ja, das ist so ein Schrank im Prinzip von 2, sagen wir 3 Meter mal 1 Meter. Der steht quasi im Maschinenraum. Dafür ist ein entsprechender Bauraum geschaffen worden bei der Konstruktion der Lokomotive. Die Lokomotiven mit diesem Last-Mile-Modul haben eben halt diesen Schrank drin. Lokomotiven ohne diesem Last-Mile-Modul haben an derselben Stelle halt ein Stahlgewicht als Ballast verbaut. Und ja, der Vorteil dieses Dieselmotors ist eben halt, dass man dann den Waggon oder den Zug bis an die Bestimmungsstelle kriegt, sei es eine Laderampe, sei es ein Containerterminal unter die Kranbahn, weil man kennt ja so Terminals mit Containern. Die Container werden von oben aufgeladen. Da ist natürlich eine Oberleitung sehr hinderlich.
Wäre dann im Weg, ja.
Ne? Weil wenn der Kran von oben greifen will und der Oberleitung mit 15.000 Volt dazwischen hängt, das macht sich nicht ganz so gut.
Nee.
Dieser Dieselmotor ist so konzipiert, dass er eine Leistung von 350 kW hat. Die Lok selber hat aber eine Gesamtleistung unter Oberleitung von 5,6 Megawatt. Und man kann sich ungefähr schon ausrechnen, dass diese 350 Kilowatt nicht viel Leistung sind. Aber diese Leistung ist ausreichend für unsere Verkehre, diesen Zug, ich sag mal, je nachdem, welches Gewicht er hat, sagen wir mal zwischen 1000 und 1600 Tonnen, ist die Lokomotive in der Lage, diesen Zug noch gut mit 10 oder 15 km/h unter die Kranbahn zu ziehen. Ja.
Also eher so als Rangierlok anstatt als normale Zuglok gedacht, dass du kleine Tätigkeiten da machen kannst? Oder wie sollen sich unsere Zuhörer das vorstellen?
Genau, wie eben halt gesagt, wirklich nur für die letzte Meile. Die Lokomotive fährt mit dem Zug elektrisch bis zum Zielbahnhof und wird dann in diesem Bahnhof diesen Zug dann eben halt bis ins Terminal reinziehen, wo keine Oberleitung sich befindet. Und dazu ist dieser 350 kW Motor in der Lage, eben halt diesen 1600 Tonnen Zug mit 15 km/h da eben halt reinzuziehen. Die Lokomotive alleine, LZ, also Nullok alleine, ist durchaus in der Lage, mit diesen 350 kW auch 60 km/h alleine zu fahren.
Nur für die Zuhörer, die das nicht so gut einordnen können, dass 350 kW ist ungefähr so ein großer LKW-Motor. Das ist also kein wirklich großer, ungewöhnlich großer Dieselmotor, der da ist. Denn ich nehme an, wir fahren mit Diesel.
Richtig, genau. Okay. Mit klassischem Diesel.
Die Baureihe 386, 186 bei der DB setzen wir als Mehrsystemlok im internationalen Verkehr überall in Europa ein. Die Loks sind, die meisten dieser Lokomotiven sind für 5 bis 10 Länder zugelassen und somit entfällt der Lokwechsel an der Grenze oder an den Grenzen. Wir hatten das ja schon beim Bananenzug bisschen angesprochen, dass wir teilweise Züge haben, die durch 5, 6 Länder fahren. Das muss natürlich dann eine Lokomotive sein, die auch in den entsprechenden Ländern zugelassen ist. Seid ihr denn von der Loktechnik auch für unsere Dieselloks, also für unsere Rangierloks hier im Hamburger Hafen zuständig?
Das ist eigentlich unser Hauptaufgabengebiet. Wir vertreten ja den Part der Metransrail Deutschland. Und unter der Flagge von der Metransrail Deutschland sind die Diesellokomotiven im Hamburger Hafen im Einsatz. Und für diese Lokomotiven sind wir zuständig. Und die angemieteten Elektrolokomotiven, die hier noch im nationalen Verkehr unterwegs sind.
Also kann man zusammenfassend sagen, die Metrans-Flotte besteht aus ungefähr 100 Lokomotiven, von denen Metrans Deutschland eigenverantwortlich circa 20 hat. Ist das richtig?
Eigenverantwortlich sind wir zuständig für 4 Lokomotiven der Baureihe V90.
Ja.
Gesplittert als 295 mit Funkfernsteuerung, ja. Eine 291, eine klassische Handradsteuerung,
ja.
Und 3 Hybridlokomotiven vom Typ Alstom H3.
Was auch so ziemlich das modernste in Sachen Rangierlokomotive ist im Moment auf dem Markt, oder?
Richtig, genau. Es gibt momentan von der Industrie nichts Moderneres im Bereich der Hybridtechnik für den Rangierdienst. Im Streckendienst haben wir eben schon gesprochen, da gibt es ja entsprechend Last-Mile-Lokomotiven oder Dual-Mode-Lokomotiven, die entsprechend Dieselmotor und Elektroantrieb vereinigen. Aber im Rangierdienst ist die H3 von der Firma Alstom wirklich so die einzigste Lokomotive, die es so gibt. Es gibt auch Bestrebungen weiterer Hersteller in Europa, was auf den Markt zu bringen. Wir halten auch Ausschau, was entsprechend für unser Einsatzgebiet verwendbar ist. Aber wir haben bisher leider noch nicht wirklich was Passendes gefunden. Wir wollen ja, wenn es geht, eine kleine, übersichtliche Lokomotive, bedienungsfreundlich für die Personale haben. Und da gehört ja gerade im Rangierdienst die Übersicht über eine kurze Lokomotive mit Mittelführerstand natürlich ganz weit nach vorne.
Mhm.
Weil was nützt mir eine Lokomotive, die, sag mal, 20 Meter lang ist, ein Führerhaus in der Mitte hat und der Lokführer muss 10 Meter nach vorne und 10 Meter nach hinten gucken. Das ist absolut zu unübersichtlich, gerade mit diesen Bögen hier im Hamburger Hafen und den Signalen. Ist etwas unpraktisch,
ja,
mit diesen langen Vorbauten.
Dann haben wir ja noch die Streckenlokomotiven, die aus dem Hafen rausfahren, im besagten Deutschlandverkehr, Gernsheim und so weiter. Davon haben wir ungefähr 10, 12.
Davon haben wir entsprechend diese 187 angemietet.
Ja.
Da haben wir zweimal die 187 mit Last Mile,
ja,
von zwei verschiedenen Anbietern. Und dann haben wir sechsmal klassische 187 ohne Last Mile Diesel. Und dann eben halt diese zwei besagten Baureihe 140 angemietet für die leichteren Züge im Flachland sozusagen.
Ja, okay. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, gibt es einige Möglichkeiten. Es gibt einmal den Tag der Schiene hier im Hafen, wo alle Unternehmen sich so ein bisschen vorstellen und die Metrans macht dann halt eine Hafenrundfahrt der besonderen Art. Oder kommt einfach in den Hafen und guckt euch das mal an. Wie viele Sensoren hat denn so eine Lok? Ich meine, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Modernes Auto, da brauche ich praktisch gar nicht mehr fahren. Und wie viele Sensoren hat eine Lokomotive? Gibt es optische Sensoren? Also wie muss man sich das vorstellen? Es
ja,
gibt bestimmt einen Zentralcomputer, der verarbeitet alle möglichen Einflüsse von den Sensoren. Und wie viel hat der Computer zu tun?
Das ist sehr unterschiedlich, das hängt entsprechend von den Fahrzeugtypen ab. Aber ich sag mal, so eine moderne Streckenlokomotive, sei es jetzt die Baureihe 187 oder 186, die haben entsprechend die Sensoren so verbaut, dass sich das Fahrzeug in der Regel selber schützen kann.
Ja.
Sprich, dass sie sich nicht, dass es nicht beschädigt wird, sei es durch beispielsweise durch die Stromabnehmer, die sich oben auf dem Dach befinden. Da gibt es zum Beispiel eine ausgeklingelte Technik, dass sich der Stromabnehmer automatisch senkt bei Beschädigung am Stromabnehmer.
Ja.
Wir haben ja beispielsweise oben auf dem Stromabnehmer eine Kohlenschleifleiste, die am Fahrdraht entlang schleift, während sich das Fahrzeug bewegt. Und diese Schleifleiste ist natürlich den Einflüssen der Oberleitung ausgesetzt. Und in der Oberleitung kann es mal Schläge geben oder Beschädigung. Und dann kann diese Schleifleiste durchaus mal kaputt gehen. Und dann, wenn die Schleifleiste beschädigt wird, senkt sich der Stromabnehmer automatisch. Automatisch
runter, ja.
Richtig. Damit eben halt es keine weiteren Folgeschäden gibt, dass beispielsweise die Oberleitung nicht abgerissen wird. Das ist nur eine Sensorik zum Beispiel. Dann gibt es eine Sensorik im Bereich des Fahrwerks, dass sich beispielsweise die Räder selber schützen und keine Flachstellen bekommen durch Gleiten der Räder auf der Schiene.
Ja.
Da gibt es dann sogenannte Gleitschutzsensoren. Jedes Rad hat zum Beispiel Geschwindigkeitssensoren dran, die zentral zusammengerechnet werden bei einem Bremsrechner, der eben halt überwacht, ob sich alle Räder noch bewegen und auch in einem gewissen Rahmen die Geschwindigkeit reduzieren. Ist es natürlich, wie sich das Rad die Geschwindigkeit reduziert, oder ist es unnatürlich? Weil wir können ja beispielsweise bei so einer modernen E-Lok auch den Fall haben, alle Räder stehen still, aber die Lok bewegt sich trotzdem, ja, mit 90 km/h zum Beispiel.
Und zwar schnurgeradeaus, weil liegt ja auf Gleisen, ne?
Richtig, genau. Und dann würden wir mächtige Flachstellen an den Rädern verursachen. Und dafür gibt es dann eben halt weitere Sensoren, der eben halt diesen Bremsrechner sagt, das Fahrzeug bewegt sich, die Räder stehen, löse mal die Bremse aus und guck mal nach, ob die Räder wieder zum Rollen kommen, um eben halt diese Schäden an den Radsätzen zu vermeiden.
Ich würde gerne kurz unseren Zuhörern erklären, was eine Flachstelle ist. Das hört man gar nicht mal so selten, wenn man oft an Eisenbahnstrecken unterwegs ist. Das ist nämlich immer dieses Dumm, 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 Dumm. Das Rad hat eine kleine Flachstelle, die nicht viel größer sein muss als ein 10-Cent-Stück, aber man hört es halt sehr stark und ab einer gewissen Vibration ist das halt sehr schädlich fürs Fahrzeug. Deswegen sind Flachstellen zu vermeiden, wo wir wieder beim Sand sind, oder? Wird dieser Sand dann auch automatisch computergesteuert ausgelöst?
Richtig, genau. Das ist beispielsweise eine Maßnahme. Sobald das Rad automatisch wieder ins Rollen gekommen ist, weil eben halt die Bremskraft reduziert wurde vom Bremsrechner, wird zum Teil automatisch Sand vor die Räder gestreut, und durch das sogenannte ABS-System, wie es im Bremsrechner programmiert ist, die Lok sicher zum Stillstand gebremst.
Ja, ihr hattet ja vorhin das Thema ja auch schon mit den ganzen Kilometern. Wenn so eine Lok natürlich, na, ich sage jetzt mal auch quer durch verschiedene Länder oder Regionen von Deutschland fährt, das kennt man ja auch vom Autofahren auf der Autobahn, dann sieht ja irgendwann so eine Lok leicht, doll, wie auch immer, dreckig aus. Wie wird so eine Lok denn gewaschen? Weil ich dachte mal, Auto ist ja logisch, kannst du selber waschen oder fährst du eine Waschanlage. Wie läuft das mit diesen Lokomotiven hier bei uns ab? Weil die müssen ja doch ein Stückchen größer sein, die Waschanlagen.
Und vor allem mit Strom oder was?
Ja.
Wie soll das denn gehen, wenn da oben auf der Oberleitung Strom ist, dass da eine Lok durchfährt?
Ja.
Erzähl mal was.
Ja, das ist, wie ihr schon gesagt habt, gibt es Waschstraßen für Lokomotiven. Das sind im Prinzip, wie man sie aus dem Nutzfahrzeugbereich kennt, von Bussen oder LKWs, fährt man das Fahrzeug quasi halt auf der Schiene in diese Waschanlage hinein. Und dann gibt es verschiedene Systeme, die entweder am Fahrzeug entlang fahren mit Waschbürsten oder das Fahrzeug wird an der Waschbürste entlang bewegt. Durch beispielsweise eine Seilspillanlage, das sind so Seilzugsysteme im Gleis, wo das Fahrzeug dann angekuppelt wird. Und dieses Seilzugsystem bewegt das Fahrzeug durch die Waschanlage.
Also quasi kann man sagen, als wenn einer die Lok am Haken hat und die ein Stück für Stück durch die Straße zieht.
Richtig,
genau. Ja, okay.
Wie man beim Auto in der Waschstraße auf so ein Förderband fährt, wird dann eben halt die Lokomotive in so ein Seilsystem eingehakt und wird dann dort entsprechend durch die Waschbürsten und Sprühbürsten bewegt.
Mir fällt spontan eine einzige Waschanlage für Eisenbahnfahrzeuge, die ich kenne, und das ist in Eidelstedt, gehört zu DB Fernverkehr, glaube ich, da fahren die ICEs immer durch. Wo ist denn hier im Hafen eine Lokwaschanlage? Gibt es da irgendwie 5 Stück von und man fährt zu der besten, wo es das beste Eis gibt? Oder wie, also die Lok ist schmutzig, muss gewaschen werden und dann?
Ja, dann muss man mal einen Anbieter finden, der entsprechend die Lokomotive waschen kann. Wie du schon sagst, wir könnten da beispielsweise nach DB Fernverkehr nach Langenfelde, Eidelstedt fahren. Das wäre realisierbar. Oder man hat halt eine eigene Waschanlage, wie in unserem Fall in Tschechien, in unserer Hauptwerkstatt, wo dann unsere Fahrzeuge gewaschen werden. Außer die Rangierlokomotiven im Hamburger Hafen. Das ist noch klassische Handwäsche.
Ja.
Da fährt man die Lokomotive auf einer versiegelten Fläche und dann nimmt man sich Wasser, Seife, Schwamm.
Und 10 Praktikanten.
Manpower, richtig. Und hinterher strahlt das Fahrzeug wieder wie neu.
Und wo geht die 187er oder die 140er hin? Du sagtest, die internationalen von uns gehen ja nach Tschechien, nach Kolin. Aber wo gehen die anderen hin, die nationalen Lok von uns? Die gehen ja nach Eidelstedt, oder?
Nee, in dem Fall nicht. Die werden bei den planmäßigen Wartungen unregelmäßig mitgewaschen durch einen Fachbetrieb in der dortigen Werkstatt, wo diese Wartungstätigkeiten durchgeführt werden. Das wird dann separat bestellt. Da kommt dann ein Dienstleister, der dann in der Werkstatthalle quasi die Lokomotive dann auch mit Hand wäscht. Da gibt es dann halt keine vollautomatische Anlage. Da macht man es eben halt auch Handwäsche mit Schwamm und Bürsten. Yeah.
Das klingt cool, das wäre ein Job für mich.
Kannst du gerade machen beim nächsten Mal.
Aber im Sommer bitte.
Weil du ja gerade sagtest, wegen der Werkstatt, wie oft muss denn jetzt allgemein so eine Lok in die Werkstatt? Du sagtest zwar die 140, die ältere Baureihe, klar, andere Intervalle wie so eine modernere, aber wie oft müssen die in so einem Schnitt in eine Werkstatt?
Ja, das ist immer entsprechend Fahrzeugtyp abhängig. Fangen wir mit einer modernen Lokomotive an. Die muss alle 30.000 in die Werkstatt, also alle 30.000 Kilometer. Wenn wieder Motor läuft, läuft der Betriebsstundenzähler und dann haben wir festgelegt, alle 500 Betriebsstunden geht das Fahrzeug zu einer Inspektion.
Ja.
Viele von unseren Zuhörern können das natürlich jetzt nicht so beurteilen. So ein normaler Autofahrer fährt vielleicht 10.000, 20.000 Kilometer. Wie viel fährt denn so eine Lok im Jahr eine? Einzelne Lokomotive an Kilometern bei uns, bei Metrans.
Das ist meistens unterschiedlich. Das hängt A vom Loktyp ab, wo dieser Loktyp entsprechend eingesetzt wird. Streckenlokomotiven im internationalen Verkehr, die fahren am Tag Laufleistungen von 600 bis 800 Kilometer. Und Rangierlokomotiven im Hamburger Hafen, die kommen je nach Einsatzlage, was so im Hafen los ist, was rangiert werden muss, fahren die so zwischen 80 und 150 Kilometer im Hafen. Also das ist für einen Rangierdienst schon eine ganze Menge, aber es sind eben halt entsprechend diese Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen zu berücksichtigen.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf den weiteren technischen Aufbau der Lokomotive eingehen, aus welchen Teilen besteht die Lokomotive, aber mir brennt eine Frage unter den Nägeln. Das ist die häufigste Frage gewesen, die wir von unseren Zuhörern bislang bekommen haben und auch die häufigste Frage, die ich so gestellt bekommen habe. Und die Frage ist, wie geht ein Lokführer auf Toilette? Also ich bin Lokführer, bin auf freier Strecke mit 100 km/h unterwegs und merke, oh, ich muss mal. Was passiert dann?
Ja, das ist ein ziemlich heikles Thema.
Ja, eben, das mag gar nicht, aber erzähl.
Richtig, das ist immer davon abhängig, in welchem Einsatzgebiet ich bin. Also bei der Metrans im Güterverkehr habe ich als Lokomotivführer, wenn es wirklich dringend ist, die Möglichkeit, den zuständigen Fahrdienstleiter anzufunken, der für mich in dem Streckenabschnitt verantwortlich ist,
ja,
und ihn bitten, mich bei einer nächsten Möglichkeit auf ein Abstellgleis zu leiten, wo ich denn mal die Lokomotive verlassen kann.
Ja, und dann, ja, gehst du auf den Acker oder was?
Richtig, genau. Ah. Dann steckt man sich in die Büsche und dann setzt man anschließend seine Fahrt fort.
Ist dann doch naturgebundener, als man denkt, so ein Job als Lokführer, ne?
Richtig, genau. Oder man hat eine geeignete Stelle, wo ein Bahnhof ist und dann hat man natürlich Infrastrukturen beim Bäcker, im Bahnhofsgebäude, eine öffentliche Toilette. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo befinde ich mich mit meinem Zug gerade.
Ja, vielleicht
und
steht, ja.
Wo lässt mich beispielsweise auch die DB Netz den Zug eben halt hinstellen?
Ja.
Ne? Das, so viel Abstellgleise gibt es ja auch nicht, wo man dann mal eben hin müsste beiseite. Das kann manchmal wirklich eine halbe Stunde dauern und dann muss man anhalten.
Ja.
Aber da hat kein Mensch dran gedacht. Oder was? Wenn du jetzt immer weiter die Kilometer fährst, mehr Systemlog, kannst von Deutschland bis Rumänien durchfahren, aber an Klo einbauen, ist das denn nicht so einfach? Oder?
Doch, man könnte eine Toilette einbauen in die Lokomotive, aber dann müsste ich ja meinen Arbeitsplatz auf dem Führerstand verlassen. Weil ich habe ja den Toilettenstuhl nicht im Lokführerstuhl, direkt am Arbeitsplatz.
Das wäre ja nun auch ein bisschen drüber, oder?
Richtig, genau.
Bisschen krass,
weil der Hintergrund ist ja, der Lokführer darf ja während der Fahrt nicht seinen Arbeitsplatz verlassen, weil er muss ja weiter die Strecken- und Signalbeobachtung durchführen, solange sich der Zug bewegt.
Na gut, aber das kann er ja auch dann nicht machen, wenn er irgendwo auf dem Acker hockt.
Deswegen stellt er den Zug im Abstellgleis hier sicher ab.
Ja, okay.
Und dann steht der Zug im Stillstand, ist gesichert und darf seinen Führerstand verlassen.
Ja, und müsste man dann die Lok irgendwie umbauen? Also es gibt, glaube ich, so, ich habe das mal auf einer Messe gesehen, es gibt so Toilettenmodule für die Lokomotiven, ne? Genauso wie es diese Dieselmodule gibt und ähnliches.
Richtig, genau. Da gibt es Hersteller, die bauen dir gegen geringes Entgelt fast alles in Lokomotiven.
Ja.
Es gibt Hersteller, die bauen dir eine Küche rein, die, ja, bauen dir Schlafmöglichkeiten,
ja, ja,
in die
Lok. Genau, ein. Das habe ich gesehen in München, ja. Ne?
Je nachdem, wie viel Platz du halt in der Lokomotive hast, weil der Bauraum ist ja irgendwo begrenzt,
ja,
aufgrund der Länge des Lokkastens und der Breite und der Höhe.
Ja gut, aber ist auch mehr Platz als in manch einem Wohnmobil, ne?
Ja, in so einer E-Lok. Das hängt immer von der Technik ab. Ich sag mal, unsere Lokomotiven sind ja Mehrsystemlokomotiven. Die haben halt für jedes Land verschiedene Zugsicherungssysteme. Und diese Zugsicherungssysteme müssen ja irgendwo untergebracht werden.
Ja.
Und dieser Platz muss ja in der Lokomotive drin sein.
Und ja, ich glaube, es ist auch so, wenn wir ein Toilettenmodul hätten, dann gäbe es da den entsprechenden Behälter für und diesen Behälter müsste jemand sauber machen. Und ich glaube, das wäre auch eine eigene Logistik dann, ja. Da sind wir ja fast schon beim Personenverkehr, was die
Jungs machen. Dann musst du dich dann entscheiden. Entweder du nimmst eine 187 mit Last Mile, mit einem Dieselmodul, ja, mit einem Dieseltank oder mit einem Klo.
Oder mit einem Dingstank, ja. Egal, ob es eine Klimaanlage. Wenn wir auf so einer Lok keine Toilette haben und kein Diesel, was ist denn da noch drin? Also wir haben den Rahmen, das ist klar. Wir haben diesen Stahlkasten, das ist klar. Und die Drehgestelle, die sieht man von außen. Und oben die Stromabnehmer und diese ganze Elektrik da oben. Und was sind da noch? Also ein Elektromotor wird da drin sein. Dann hast du ja gesagt, die verschiedenen Sicherungssysteme, was wahrscheinlich auch eher Schaltschränke sind. Und ist da noch mehr in so einer Lok?
Nö, im Groben und Ganzen hast du schon ganz gut umschrieben. Ja. Aber dieser Platz muss ja irgendwo auch herrschen in den Lokomotiven. Weil ich sag mal, wenn wir so ein Zugsicherungssystem haben, dann sprechen wir schon von einem Schrank von Meter mal Meter und 2 Meter hoch.
Ah ja, okay.
Oder bei anderen Systemen ist er vielleicht auch schon mal 2 Meter breit. Also das ist immer unterschiedlich, wie umfangreich diese Technik halt ist.
Ja.
Und die Technik ist ja nicht nur in dem Schrank, sondern auch, du hast ja unter dem Fahrzeug entsprechend Balisen oder Antennen oder Magneten, um beispielsweise Signale zwischen Fahrzeug und Infrastruktur zu übertragen.
Ja.
Und mit diesen Signalen muss das Fahrzeug ja umgehen können und entsprechend dem Lokführer im Führerstand über Displays anzeigen.
Ja, ich denke mal, wir haben im Groben und Ganzen die Thematik von der Loktechnik jetzt angesprochen.
Ich glaube, wir haben uns sowohl mit Loktechnik beschäftigt, als auch mit unserer Loktechnik als Abteilung.
Genau, und ja, wir bedanken uns natürlich, dass Thorsten bei uns vorbeigekommen ist, um uns das mal näher zu erläutern, wie das alles so funktioniert, und freuen uns, vielleicht kommen ja noch ein paar Zuschriften zu uns auf Social Media. Unter anderem findet ihr uns bei Instagram, YouTube und Facebook. Ja, wir bedanken uns bei dir, Thorsten. Wenn wir Rückfragen haben, dann geben wir die gerne weiter und laden dich vielleicht nochmal ein.
Ja, ich sage auch vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch. Wenn, wie gesagt, noch Fragen kommen oder so, könnt ihr gerne auf mich zurückkommen. Ich bin gern bereit, das nochmal zu erläutern.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das nochmal tun, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das Thema Lokomotive für die meisten unserer Zuhörer sehr spannend ist.
Ja,
gerne immer wieder.
Und ich als Vertreter der älteren Generation möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf postalischem Wege erreichbar sind. Ihr könnt uns auch also auch Briefe schreiben.
Liebesbriefe.
Wie auch immer. Wir bedanken uns für eure Zeit, wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns gemeinsam mit einem
Tschüss. Tschüss.